Herzlichen Dank für die Einladung, die Herren. Die CAP-Apparese. Ich zeige Ihnen mal das Produkt, das wir einsetzen in der Studie, die ich Ihnen gleich vorstellen werde. Das ist ein Adsorber und Hauptmerkmale sehr selektiv. 90% von dem, was er fängt, ist C-reaktives Protein. Er ist regenerierbar und kann wiederverwendet werden. Und er ist sicher und einfach zu verwenden und zertifiziert seit Ende 2014. Das Prinzip ist relativ einfach. Wir haben in diesem Adsorber, Sie sehen das da rechts oben, ein kleines Molekül, Phosphocholin, gebunden an kleine Kügelchen aus Agarose. Und die fangen sehr effektiv das CAP, weil das der natürliche Ligand vom C-reaktiven Protein ist. Das System, das wir einsetzen, ist, Sie sehen das hier, eine Plasmatrennung. Wir leiten dann Blutplasma durch den Adsorber und dann wieder zurück in den Patienten. Der Adsorber ist regenerierbar und das kann man mit diesen drei Lösungen da oben machen. Und die Maschine, die wir hier einsetzen, die macht das automatisch. Also während der Behandlung am Patienten wird der Adsorber ungefähr 12-mal regeneriert. Das CAP, kennen Sie sicherlich alle, ist ein akute Phase-Protein. Es kommt in geringen Mengen vor, von 1 Milligramm pro Liter ungefähr, und kann innerhalb von 48 Stunden bis auf 3000 Milligramm pro Liter gehen und fällt dann in der Regel bald wieder ab. Es ist ein Pentamer, es besteht aus 5 gleichen Untereinheiten, so eine Art ursprünglicher Antikörper. Es wird in der Leber synthetisiert, hat eine Halbwertszeit von 19 Stunden und ist ein sehr bekannter Biomarker für Entzündungen und Infektionen. Was weniger bekannt ist, ist, dass es auch pronekrotisch ist und die Reparatur von Gewebe verhindert teilweise und auch proinflammatorische Zytokine induziert. Das Molekül ist sehr alt, das fängt 1930 an, dass es entdeckt wurde. Die ersten Arbeiten tauchen um 1980 rum auf, wo ein Zusammenhang zwischen der Prognose des Patienten und der Menge an CAP, die nach Myokardinfarkt gemacht wird, dargestellt wird. Dann gibt es die erste Arbeit in Tieren von 1999. Dort wurde an Ratten gezeigt, dass Human-CAP, das den Ratten nach Myokardinfarkt gegeben wird, das Infarktareal vergrößert. Dann gibt es ein paar weitere Arbeiten, eine will ich hier gleich noch zeigen. Dann später kommen wir dazu und haben am Großtier mit der Apherese gezeigt, dass wir Myokardinfarktareale verkleinern können, wenn wir CAP nach dem Myokardinfarkt entziehen. Und seit 2015 läuft eine klinische Studie am Menschen nach STEMI. Hier sehen Sie die Arbeit, die 2006 in Nature gelandet ist. Da sehen Sie dieses Molekül, sieht aus wie ein Antikörper, sind aber lauter, die roten Punkte sind Phosphocholine. Die Scheiben, die Sie hier sehen, soll CAP darstellen und das CAP bindet gern Phosphocholin. Die Myokardinfarktareale konnten wieder in Ratten verkleinert werden durch Blockade mit diesem Bisphosphocholin. Dann gab es Besprechungen dazu in Nature Chemical Biology, in New England Journal und in Circulation und alle kamen zu dem Schluss, sehr schön, dass das in den Ratten funktioniert. Und jetzt brauchen wir was klinisch Relevantes, weil dieses Molekül, das Sie dort sehen, musste 2 Tage vor dem Myokardinfarkt verabreicht werden, damit es eine Wirkung erzielt. Da kommen wir ins Spiel mit der selektiven Apherese von C-reaktiven Protein. Und das sind unsere Patienten, unsere ersten auf der rechten Seite. Ich zeige Ihnen die nochmal, weil wir dort ein Experiment machen konnten, das am Menschen nur schwer zu realisieren ist. Wir haben nach dem Versuch und der Apherese mit den Tieren die Tiere finalisiert, 2 Wochen nach dem Myokardinfarkt und haben die Herzen geschnitten. Und was Sie sehen in diesen Kreisen sind Kontrolltiere und die sehen alle so aus. Die haben ein kleines Infarktareal von 10% des linken Ventrikels. Sie sehen einen transmuralen Infarkt, der geht ganz durch, ist ein kompaktes Narbenareal und Sie sehen eine Wandverdünnung an dieser Stelle. Wenn wir uns die Tiere angeschaut haben, die behandelt wurden, dann sehen wir kleine weiße Areale im Muskelgewebe, nicht zusammenhängend, nicht transmural, als hätten wir den Infarkt im Anfangsstadium aufgehalten, sodass er nicht zu etwas Größerem werden konnte. Und Sie sehen hier auch keine keine Verengung der Wand. Da stellt sich die Frage, warum macht die Natur ein Molekül, das uns schadet? Und die zweite Frage ist, ist ein Biomarker für Labordiagnostiker gemacht worden oder hat er auch noch eine physiologische Funktion? Und dann spielt noch der evolutionäre Aspekt da eine Rolle. Und zwar, wir haben es ja am Anfang gesehen, das CRP ist wichtig in der Entzündung und in der Infektion. Gucken wir uns die Entzündung an, also zum Beispiel eine große Wunde, wir schneiden uns großflächig, ist der Gau für das Immunsystem, alles was außerhalb des Körpers ist, kann in den Körper rein, an einer Stelle, wo es nicht dafür vorgesehen ist. Was passiert? Das CRP wandert in diese Wunde rein und sorgt dafür, dass sie nicht schließt. Sie sehen zwar dann einen Blutgerinnsel da drauf, aber die Haut schließt darunter erstmal nicht. Und zwar, weil die Makrophagen auch in dieses Gebiet einströmen und alles aufsuchen, was da nicht reingehört. Die fressen alles auf, was geht, und der sicherste Weg der Entsorgung ist raus aus dem Körper. Deswegen darf die Wunde nicht schließen. Deswegen sehen wir noch tagelang Lymphe aus der Wunde rauskommen, weil die Makrophagen entsorgen. Das Zweite, was passiert ist, CRP bindet im Wundareal Zellen, die noch gar nicht tot sind, und markiert die. Und dann werden die auch von den Makrophagen entsorgt. Und der Grund dafür ist, dass tote Zellen im Infarktareal ein schlechtes Substrat für Pathogene sind. Die brauchen in der Regel vitale Zellen, um sich zu vermehren. Und das ist ein ganz alter Mechanismus, wenn Sie mal zu einer Pflanze gehen, eine Nadel reinpicken in ein Blatt und dann einen Tag später sich dieses Blatt anschauen, dann haben Sie einen gelben hoch um die Einstichstelle. Die Pflanzen machen das genauso, töten Zellen um das Wundareal, damit sich der Feind nicht ausbreiten kann. Das machen wir genauso. Jetzt haben wir die Wunde nicht mehr irgendwo in der Peripherie, sondern am Herzen. Das CRP wandert da rein, markiert Zellen im Wundbereich als tot, die noch gar nicht tot sind. Und die werden dann später abgetragen von Makrophagen. Und das geht relativ schnell, wie wir gleich am Patienten sehen werden. Und evolutionär gesehen, das ist der letzte Punkt, ist schlichtweg das CRP nicht adäquat bekannt gemacht worden mit dem Myokardinfarkt, weil wir, als das Immunsystem entstanden ist, nie so alt geworden sind. So, und jetzt kommt mein Beitrag zu Lipiden. Wir haben das Phosphatidylcholin, das macht zu 80% der Lipide der äußeren Zellmembran aus. Daraus kann Lysophosphatidylcholin entstehen, indem hier eine Fettsäure abgespalten wird. Und dann guckt dieses Phosphocholin, das ist das kleine der kleine Kasten hier oben dran, guckt dann weiter aus der Zelle raus. Und damit wird es für das CRP zugänglich, da kann es dran binden. So ist es bei vitalen Zellen, denen genug Energie zur Verfügung steht, so dass sie die Membran ständig reparieren und dafür sorgen, dass das Lysophosphatidylcholin da wieder verschwindet, damit sie nicht von Makrophagen getötet werden. Sodass bei vitalen Zellen das CRP keine Chance hat, an die Zellen zu binden. Sodass niedrige CRP-Mengen auch keinen Effekt auf die Zellvitalität haben. Wenn wir uns jetzt eine Noxe anschauen, wie einen Myokardinfarkt, dann kommt noch ein weiteres Molekül ins Spiel, das ist eine Phospholipase, eine sekretorische Phospholipase A2, Typ 2a. Die ist auch ein, ich muss mal kurz zurückgehen. Die ist auch ein akute Phaseprotein, die kommt normalerweise sehr selten vor, wird Faktor 2- bis 400-fach mehr gefunden nach Myokardinfarkt. Und die macht den Liganden fürs CRP. Jetzt haben wir den Liganden, das CRP strömt ein, verändert seine Struktur, sodass dann C1Q aus dem Komplementsystem dran binden kann. Da bindet dann noch C3 und C4, C2, C3, C4 oben drauf, aber nicht der lytische Komplex. Das wird durch Faktor H verhindert, weil die Zelle ist ja für das Immunsystem schon tot, weil sie diesen Liganden Lysophosphatidylcholin exprimiert. Es ist also nur eine Markierung. Dann kommen Makrophagen vorbei und fressen diese Zellen. Die Makrophagen produzieren dann Interleukin 6. Das Interleukin 6 marschiert zur Leber, die Leber produziert mehr CRP. Sodass wir am Anfang dieses Zyklus CRP haben und am Ende wird mehr davon gemacht. Jetzt haben wir viel CRP im Myokardinfarktareal. Die Phospholipase kommt, macht den Liganden für das CRP. Der Myokardinfarkt, das Areal hinter dem Verschluss, zeichnet sich dadurch aus, dass es energieverarmt ist. Die Zellen haben also nicht genug Energie, um ihre Membran zu reparieren. Und deswegen kann das CRP da reinbinden. Die Zellen sind zwar völlig intakt, sehen aber so aus, als wären sie tot. Dazu gibt es natürlich auch Arbeiten, die zumindest den Zusammenhang zeigen zwischen hohem CRP und der Prognose des Patienten. Das ist eine Arbeit aus Jugoslawien, die zeigt, dass Patienten, die niedriges CRP haben, auch eine gute Prognose haben. Wenn das CRP mal die 50 Milligramm pro Liter erreicht, dann wird die Prognose schlecht. Und wenn es dann nach 48 bis 72 Stunden nicht wieder abfällt, dann wird die Prognose noch schlechter. Dann gibt es noch eine Arbeit, die meine ehemaligen Erlanger Kollegen und ich, der ich auch mal in Erlangen gearbeitet habe, veröffentlicht haben, die das Gleiche zeigt, dass nämlich hohes CRP dafür sorgt, dass die Mortalität, aber auch die Eventrate hochgeht. Jetzt haben wir eine Studie gestartet, die zum Zweck hat, C-reaktives Protein nach Myokardinfarkt zu entziehen. Ich habe mal die Kliniken gelistet, die dabei sind. Das geht quer durch Deutschland und Tallinn haben wir auch dabei. Und das ist eine Pilotstudie gewesen, in der wir vor allen Dingen zeigen wollten oder sehen wollten, welche Patienten sich am besten eignen für die Therapie mit dem CRP-Adsorber. Wir haben primäre STEMI-Infarkte genommen, um die Gruppe klein zu halten und auch im Cardio-MRT, das wir als primäres Analysetool nutzen, die Infarkte eindeutig identifizieren zu können. Das ist bei Zweitinfarkten dann schon deutlich schwieriger, den ersten oder den aktuellen zu finden. Es ist auch eine Dosisfindungsstudie, weil wir zwar am Tier sehr gut wussten, wann wir behandeln mussten, beim multimorbiden Patienten aber noch nicht unbedingt. Und wir wollten sehen, ob es irgendwelche Nebenwirkungen gibt. Und wir können dazu schon mal sagen, gibt es nicht. Und wir können auch inzwischen sagen, dass sich die Therapie ganz gut auf der kardiologischen Intensivstation etablieren lässt. Die Kriterien dieser Studie: Wir schließen 40 Patienten in die CRP-Apheresegruppe ein und 40 Patienten in die Kontrollgruppe. Wir machen eine Guideline-Therapie bei den Patienten. Und die CRP-Apherese ist nur eine zusätzliche therapeutische Maßnahme. Es werden zwei Behandlungen durchgeführt in der Regel, eine nach 24 Stunden, eine nach 48 Stunden. Und falls das CRP nach 48 Stunden nochmal ansteigt, auf über 30 Milligramm pro Liter, wird eine dritte Apherese am dritten Tag nach dem Myokardinfarkt durchgeführt. Die Parameter, die wir nutzen, sind, wir nehmen einen venösen Zugang zu den Patienten, machen eine Plasmaseparation mit Zentrifugen in der Regel, aber auch mit Filtersystemen. Das Plasma wird prozessiert, und zwar ungefähr 2,5 Plasmavolumen. Das sind ungefähr 6.000 Milliliter. Der Adsorber wird 12-mal regeneriert während der Behandlung. Wir fahren 500 Milliliter Plasmavolumen bis zum Zyklus über den Adsorber. Und die Behandlungsdauer liegt so zwischen 4 und 5 Stunden. Als Antikoagulanz empfehlen wir Citrat. Was für Komorbiditäten haben wir in der Gruppe entdeckt, die wir als Patienten rekrutieren konnten? Erstens mal, sie sind relativ jung, zwischen 40 und 64 Jahren. Es sind sehr viele Raucher darunter, relativ viele Dyslipidemien und der Rest hält sich so in der Waage. Der Statistiker, und Sie brauchen das jetzt nicht alles durchzulesen, am Ende sagt er, die Patienten sind randomisiert. Das ist bei so kleinen Gruppen nicht immer unbedingt der Fall, aber die wirken hier wie randomisiert, das ist seine Grundaussage. Und die erste Nachricht, die wir verkünden können aus dieser Studie und die neu ist, ist, dass das Infarktareal, und das sehen Sie hier in der blauen Linie, mit der Menge an CRP korreliert. Und zwar ist die hohe Menge hier unten aufgetragen, das ist ein logarithmischer Auftrag, deswegen habe ich mal die Mengen nochmal hier unten genannt, also bei 150 Milligramm pro Liter CRP nach 48 Stunden nach dem Infarkt sieht es schlecht aus für den Patienten, und wenn es weniger ist, dann wird das Infarktareal deutlich kleiner. Also eine klare Korrelation zwischen CRP und dem Infarktareal und eine umgekehrte Korrelation der Auswurfleistung mit dem CRP. Haben Sie viel CRP nach dem Myokardinfarkt, haben Sie eine kleine Auswurfleistung und wenig CRP sorgt für eine hohe Auswurfleistung bei den Patienten. Dann, was hat der Statistiker noch serviert, ein Cut-off-Level. Und zwar bei 20% Infarktareal, da befinden sich Patienten mehr oder weniger um die 55% Auswurfleistung. Über 20% Infarktareal sinkt die Auswurfleistung drastisch. Hier sehen Sie Verlaufskurven vom CRP von verschiedenen Patienten. Einmal die Kontrollen, einfach nur damit Sie ein Gefühl dafür kriegen, wie die aussehen. Das ist auch verschieden hoch. Hier sehen Sie, es gibt bis 60 Milligramm pro Liter, hier sogar bis 160 Milligramm pro Liter. Andere gehen gar nicht hoch und andere sind so moderat hoch. Und dann die Patienten, die wir aphoretisiert haben. Sie sehen die Aphoresen immer da, wo eine Zacke entsteht, bei verschiedenen Patienten und auch hier verschiedene Mengen an CRP, die diese Patienten machen. Und was sehen wir aus diesen Resultaten? Wir können das CRP praktisch auf die Hälfte senken innerhalb von 5 Stunden, wofür die Natur, wenn man es einfach nicht bekämpft, mehr als 50 Stunden braucht. Und das ist hier noch nicht die Hälfte. Wir konnten es nur leider nicht weiter hinaus auswerten. Die Myokardinfarkte sehen so aus. Sie sehen hier einen linken Ventrikel des Herzens. Schwarz ist Muskelgewebe, weiß ist der Infarkt. So sehen die Patienten im Mittel aus, die wir behandeln. Und hier ein deutlich größerer Infarkt bei den Kontrollen. Wenn wir uns das anschauen in der Grafik, dann sehen wir, dass die Patienten, die wir behandeln, dann alle hier unten mit den Infarktarealen mit einem Mittel von ungefähr 17% des linken Ventrikels und die Patienten, die Kontrollen, landen bei ungefähr 30% des linken Ventrikels an den Infarktareal. Und das ist statistisch signifikant, wie man oben links sieht. Und das kann man auch für andere Parameter sich anschauen, wie die Auswurfleistung oder die Strain-Werte, longitudinal oder circumferential Strain. Ich weiß nicht, wie viel Ihnen das sagt, aber die Kardiologen gehen langsam dazu über, sich lieber die Strains anzuschauen als die Auswurfleistung. Und hier bei den Strains ist zu beachten, dass je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Funktionalität des Herzens. Da wird tatsächlich die Fitness jeder Herzzelle bestimmt mit den Strain-Werten. Und Sie sehen deutlich niedrigere Werte bei den Patienten, die wir für eine Apherese gemacht haben, als bei den Patienten, wo wir es nicht gemacht haben. Und auch alles statistisch signifikant. Dann noch kardiovaskuläre Events in den 12 Monaten Nachbeobachtungszeit. Das ist noch nicht durch, weil noch nicht alle Patienten 12 Monate hinter sich haben. Aber wir sehen schon einige Events bei den Kontrollen, wie Herzschrittmacher oder Lungenödem mit darauffolgendem Tod. Und ein weiterer Patient ist auch gestorben. In der Gruppe, die wir behandelt haben, haben wir noch keine kardiovaskulären Events beobachtet. Dann möchte ich noch gerne eine Arbeit von Greg Stone aus Amerika zitieren. Der hat eine Metastudie gemacht über 10 Studien, die sich das Verhältnis von Infarktareal zu kardiovaskulären Events angeschaut hat. Und da sehen wir in dieser Grafik, dass wir bei 30% Infarktareal bei ungefähr 9% Events in den 12 Monaten nach Myokardinfarkt landen, während wir bei den 17% Infarktareal ungefähr bei 2,5% landen werden. Und auch das gibt unsere Studie bisher ganz gut wieder. So, was sehen wir? Wir sehen, dass die CRP-Apherese ist effektiv. Sie sorgt für kleinere Ödeme. Im Kardio-MRT nach dem Infarkt beobachtet. Sie sorgt für weniger nekrotisches oder apoptotisches Material und sie reduziert das Narbenareal. Und damit sorgt es im Grunde dafür, dass die Herzstruktur besser erhalten bleibt und dass das Risiko für kardiovaskuläre Events drastisch sinkt. Was ist die Rationale für weitere Indikationen? Einmal, wir brauchen eine Wunde und wir brauchen Entzündung. Und Ähnlichkeiten zum Herzinfarkt sind erwünscht. Was wollen wir? Wir wollen Gewebe schützen, wir wollen die Entzündung reduzieren und wir wollen die Remission verlängern und dafür sorgen, dass weniger Medikamente gegeben werden. Hier kommen wir dann direkt zum Schlaganfall, eine Studie, die demnächst beginnen wird in 4 Zentren in Deutschland. Da gibt es auch eine präklinische Arbeit dazu an Ratten, wieder mal auch von Mark Pippis in diesem Falle. Und da wird gezeigt, dass CRP dafür sorgt, dass die Narbenareale im Gehirn in diesem Falle größer werden, wenn man CRP den Ratten nach Schlaganfall infundiert. Und die Rationale ist genau die gleiche wie beim Myokardinfarkt. Wir haben eine Wunde, wir haben Entzündungen. Zusätzlich kommt dazu, dass die Blut-Hirn-Schranke unter Entzündung sehr stark korreliert mit dem CRP aufgeht. Und wir sehen auch eine hohe Rate von Komplikationen und Mortalität. Die Kosten für die Behandlung sind relativ hoch per se. Und die Rehabilitation der Patienten dauert recht lange. Wir hoffen auf ein besseres Outcome unter CRP-Apherese. Und auch beim Schlaganfall ist sehr wohl bekannt, dass die Menge an CRP für die Prognose des Patienten ein guter prognostischer Faktor ist. Die Blut-Hirn-Schranke, das hatte ich eben schon angesprochen, die Aufrechterhaltung der Blut-Hirn-Schranke unter hohem CRP ist nicht gut. Da gibt es eine Korrelation, es gibt noch keinen wirklichen Beweis, dass es zusammenhängt. Und die Tight-Junctions in den Endothelzellen werden unter CRP korrumpiert. Und die Hypothese an der Stelle ist, dass die CRP-Apherese nach Schlaganfall verabreicht, die Konsequenzen und die Zerstörung von Gewebe im Gehirn stark reduziert. Geplant sind zurzeit 40 Patienten in der Studie, inklusive Kontrollen. Und ansonsten wird der Schlaganfall natürlich behandelt nach Guidelines und CRP-Apherese wieder als zusätzliche Therapie. Und zwar geplant sind in diesem Falle, da das CRP nach Schlaganfall ein wenig länger braucht, 2 bis 5 Behandlungen im Intervallen von 24 Stunden. Die erste Behandlung sollte nach 24 Stunden starten und wir würden gerne verhindern, dass das CRP weit über die 20 Milligramm pro Liter steigt. Deswegen wird dieser Faktor, das CRP, die Höhe des CRP ist gemonitort. Endpunkte der Studie sind die Sicherheit der CRP-Apherese bei diesen Patienten und die beobachteten Adverse Events. Und dann die sekundären Endpunkte, das sind die interessanten natürlich. Wie gut lässt sich das CRP reduzieren, wie lange können wir es unten halten? Dann die Reduktion des Infarktareals beobachtet im MRT und verschiedene Scores, die wir beobachten, um das Outcome an den Patienten zu monitoren. Und dann haben wir noch ein paar weitere Therapien, wo auch schon Studien geplant sind und demnächst starten. Bei der Pankreatitis ist es bereits durch die Ethikkommission durch, das wird demnächst losgehen. Bypass-Studie ist auch bereits bewilligt und startet in Essen. Und damit möchte ich enden und bin für Fragen empfänglich.